Du hast gelesen, dass Muad'Dib auf Caladan über keine gleichaltrigen Spielgefährten verfügte. Die Gefahren, denen er ausgesetzt gewesen wäre, konnte niemand tolerieren. Aber es gab wunderbare und kameradschaftliche Lehrer. Einmal Gurney Halleck, den troubadourhaften Kämpfer, von dem du einige Lieder in diesem Buch lesen wirst. Und Tufir Hawad, den alten Mentaten und Befehlshaber der Assassinen, der selbst den Imperator das Fürchten lehrte. Schließlich Duncan Idaho, den Schwertmeister der Ginats. Dr. Wellington Ueys Name haftet die verräterische Finsternis ebenso an wie der Glanz seines Wissens. Sie waren neben Lady Jessica, die ihn in der Art der Bene Gesserit erzog, und natürlich Herzog Leto, dessen väterliche Qualitäten lange Zeit unterschätzt wurden, wichtige Charaktere seiner Umwelt. Aus »Die Kindheitsgeschichte des Muad'Dib« von Prinzessin Irulan.
Tufir Hawad schlüpfte in den Trainingsraum von Burg Caladan und zog leise die Tür hinter sich ins Schloss. Er verharrte eine Weile und fühlte sich in diesem Moment alt und ausgelaugt. Das linke Bein, noch immer an der Verletzung leidend, die er sich während einer Schlacht für den Großvater Pauls zugezogen hatte, begann wieder zu schmerzen. »Jetzt sind es 3 Generationen«, dachte er. Er warf einen Blick quer durch den Raum. Unter den hellen Strahlen der Mittagssonne saß der Junge an einem Tisch, mit dem Rücken zur Tür. Der gesamte Tisch war mit Büchern und auseinandergefalteten Karten bedeckt. »Wie oft werde ich dem Bürschlein noch sagen müssen, dass er sich nicht mit dem Rücken zur Tür zu setzen hat?« Hawad räusperte sich. Paul las weiter. Eine Wolke verdunkelte die Oberlichter. Hawad räusperte sich ein zweites Mal. Paul reckte sich und sagte, ohne sich dabei umzudrehen, »Ich weiß schon, ich sitze mal wieder mit dem Rücken zur Tür.« Seine Amüsiertheit unterdrückend kam Hawad näher. Paul sah den alten Graukopf an, der an der Tischkante verharrte. In Hawads Gesicht schienen nur die Augen zu leben. »Ich hab dich schon durch die Halle kommen hören«, erklärte Paul. »Und die Tür öffnen hören.« »Trotzdem könnte jemand meine charakteristischen Geräusche imitieren.«
»Ich würde den Unterschied schon früh genug herausfinden.«
»Vielleicht würde er das wirklich«, dachte Hawad. »Schließlich hat diese Hexe von einer Mutter ihm allerlei beigebracht. Aber ich würde gerne wissen, was ihre ehemalige Schule darüber denkt. Vielleicht hat man die alte Sachverwalterin deshalb hergeschickt, um unsere liebe Lady Jessica wieder auf den richtigen Weg zu bringen.« Hawad zog einen Stuhl heran und setzte sich so, dass er Paul gegenüber saß und gleichzeitig die Tür im Auge behalten konnte. Irgendwie kam ihm der Raum plötzlich unsagbar fremd vor, was zweifellos daran lag, dass der größte Teil der Einrichtung sich bereits auf dem Weg nach Arrakis befand. Zurückgeblieben war außer einem Trainingstisch lediglich ein kristallener Fechtspiegel und die Kampfpuppe, die wie ein mittelalterlicher Infanterist in den Seilen baumelte. »Und ich«, dachte Hawad. »Tufir?«, fragte Paul. »Über was denkst du nach?« Hawad sah ihn an.
»Ich dachte, dass wir bald alle nicht mehr hier sind und dass wir diesen Ort möglicherweise niemals wiedersehen werden.«
»Stimmt dich das traurig?«
»Traurig? Aber nicht doch. Es ist traurig, wenn man Freunde verliert. Und dieser Ort hier ist genauso gut oder schlecht wie jeder andere.«
Er warf einen Blick über die auf der Tischplatte liegenden Karten.
»Und Arrakis oder Caladan, was macht das schon für einen Unterschied?«
»Hat dich mein Vater geschickt, um meine Stimmung zu analysieren?« Hawad runzelte die Stirn. Es war kaum zu fassen, welche Beobachtungsgabe der Junge besaß. Dann nickte er.
»Du glaubst vielleicht, dass es netter von ihm gewesen wäre, hätte er versucht, es selbst herauszufinden. Aber du weißt, wie beschäftigt er im Moment ist. Er wird später kommen.«
»Ich habe einige Informationen über die arrakisischen Stürme gesammelt.«
»Die Stürme? Ich verstehe.«
»Sie scheinen ziemlich übel zu sein.«
»Ich glaube, übel ist eine Untertreibung. Sie rasen 6.000 bis 7.000 Kilometer weit über das flache Land hinweg und nehmen alles mit, was ihnen auch nur den geringsten Aufwind gibt. Seien es nun Corioliskräfte oder kleinere Winde, die sich in ihren Weg stellen. Dabei erreichen sie Geschwindigkeiten bis zu 700 Stundenkilometern und reißen alles mit. Sand, Staub, einfach alles. Sie sind fähig, einem das Fleisch von den Knochen zu reißen und die zurückbleibenden Gebeine zu Staub zu zermahlen.
Wieso gibt es auf Arrakis keine Wetterkontrolle?
Weil der Planet mit ganz speziellen Problemen zu kämpfen hat. Es wurde schon allein aus dem Grunde Unsummen verschlingen, weil die Raumgilde ungeheure Beträge für die Vermietung ihrer Wettersatelliten verlangt. Und wie du weißt, zählt das Haus deines Vaters nicht eben zu den begütertsten des Imperiums, Junge. Aber das brauche ich dir wohl nicht zu erzählen.
Hast du je die Fremen gesehen?
Und so geht es von einem Thema zum anderen,
dachte Havard.
Ich glaube schon, erwiderte er. Aber es ist nicht viel, was man über sie erzählen kann. Sie sind gewöhnlich mit diesen wallenden weißen Roben bekleidet. Und in einem geschlossenen Raum stinken sie zum Himmel. Es liegt an den Anzügen, die sie tragen, die Destillanzüge genannt werden, weil sie dafür entwickelt wurden, die eigenen Körperflüssigkeiten wiederzuverwenden.
Paul schluckte. Er erinnerte sich an den Traum, in dem er einen schrecklichen Durst verspürt hatte. Dass ein Volk existierte, das zu Zeiten gezwungen war, die eigenen Körperflüssigkeiten immer wieder zu verwenden, erweckte in ihm ein Gefühl der Trostlosigkeit. Wasser muss dort sehr kostbar sein, meinte er. Havard nickte und dachte,
vielleicht schaffe ich es, ihm klarzumachen, dass dieser Planet einen Gegner für ihn darstellt. Es wäre Wahnsinn, nach Arrakis zu gehen, ohne sich der Probleme und Gefahren bewusst zu sein.
Ein Blick auf die Oberlichter zeigte Paul, dass es zu regnen begonnen hatte. Er sah das auseinanderspritzende Nass auf der geraden Fläche des Metaglases.
Wasser, murmelte er. Du wirst die Wichtigkeit des Wassers noch kennenlernen, fuhr Havard fort. Auch wenn du als Sohn des Herzogs nicht direkt davon betroffen sein wirst. Die Auswirkungen des Durstes auf deine Umwelt werden dir nicht entgehen.
Paul befeuchtete mit der Zunge die Lippen und dachte an jenen Tag zurück, an dem die ehrwürdige Mutter dagewesen war und ihm diesen Test abgenommen hatte. Auch sie hatte etwas über das Verdursten gesagt.